Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Oft lesen wir in der Bibel einen Vers, der unsere Zeit genau beschreibt. Ist das euch je vorgekommen? Man liest einen Bibelvers und dann denkt man, boah, dieser Vers war zwar hunderte Jahre früher geschrieben worden, aber es beschreibt genau unsere Zeit. Und ich denke, in Jesaja 29, Vers 16 haben wir so einen Vers. Ihr braucht diesen Vers nicht aufschlagen. Ich werde diesen Vers nur zweimal aus der Martin-Luther-Übersetzung vorlesen. Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Überlege, wie dumm das sein würde. Ein Töpfer schöpft einen Topf oder ein Gefäß. Und nachher, wenn das Gefäß reden konnte, wenn es sagen würde, er hat mich nicht gemacht. So ist das bei den Menschen, ja. Gott hat uns geschaffen und der Mensch sagt, wer ist Gott? Wer ist er? Der versteht nichts. Ich wiederhole diesen Vers. Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spreche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk spreche von seinem Bildner, er versteht nichts. Diese Worte beschreiben jede Gesellschaft, denn der Mensch macht sich selbst gerne zum Maßstab. Auch heutzutage ist dies der Fall. Jeder Mensch tut, was in seinen Augen richtig ist, nicht wahr? Und er sagt damit aus, dass er Gott gleich sei. Denn wenn ein Mensch das tut, was er für richtig hält und sich dem Maßstab Gottes, nämlich sein Wort, nicht unterordnen will, dann sagt er damit aus, dass ich genauso klug bin wie Gott oder noch klüger bin. Denn er stellt seine eigene Weisheit höher als die Weisheit Gottes. Und das ist, was jeder Mensch heutzutage tut. Er tut, was in seinen Augen richtig ist. Wie oft habe ich Gespräche geführt, wo man einen Bibelvers zitiert und die Welt reagiert drauf, und das sind konfirmierte Menschen, die sagen, man muss das nicht so eng sehen. Wie oft hört man das? Das muss man nicht so eng sehen. Gerade in Betreff auf Dingen, wo das Wort Gottes so klar redet, zum Beispiel Unzucht. Da wird heutzutage einfach gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, zumindest leben sie zusammen. Es ist wirklich so, dass der Mensch tut, was in seinen eigenen Augen richtig ist und dabei immer noch behauptet, aber ein Kind Gottes zu sein. Das ist fürchterlich. Wenn wir die Probleme der Gesellschaft und der Regierung betrachten, dann sehen wir, dass viele dieser Probleme selbst verursacht wurden, weil das Wort Gottes nicht mehr als Quelle der Weisheit betrachtet wird. Auch in Amerika, ich hätte es nie gedacht. Früher musste man diese Eid nehmen, dass er die Wahrheit, die ganze Wahrheit erzählt. Und er musste dabei seine Hand auf die Bibel legen. Und er wurde mit der Bibel eingeschworen, die Wahrheit zu sagen. Neulich war es so ein Fall, dass ein Mann verurteilt wurde. Und nachhinein haben sie herausgefunden, dass ein Mensch sich auf der Bibel gestützt hatte, als er seine Stimme dazu gegeben hatte. Und sie haben das dann umgekehrt gemacht. So schlimm ist das geworden heutzutage. Hier in Deutschland ist es auch nicht anders. Die Bibel war früher eine Quelle der Weisheit. Man durfte frei von der Bibel zitieren, als Grundlage für das, was man entschieden hat. Und man würde sagen, das ist gut. Das ist richtig. Hast du recht? Die Bibel sagt das. Das ist, was Gott sagt. Wenn Gott das sagt, dann müssen wir so handeln. Auch in der Gesellschaft würde das der Fall. Auch Politiker haben sich getraut, sowas zu tun. Jetzt wird aber nach der Weisheit der Lobbyisten gehandelt. Aber in der Gemeinde soll dies nicht der Fall sein. Was die Welt denkt und befürwortet, das können wir als Christen nicht tun. Denn das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. er entscheidet, was und wie alles in dem Haus Gottes ablaufen soll. Heute wollen wir die Weisheit und Absicht Gottes Frauen gegenüber weiterhin betrachten, damit wir uns von Gott neu einstellen lassen. Die Welt färbt ab und wir müssen uns immer wieder vom Wort Gottes neu einstellen lassen. Sonst fangen wir an zu reden und zu denken, genau wie die Welt. Es ist wichtig für uns, denn die Welt hat mit der Weisheit und dem Plan Gottes für Frauen gebrochen und erntet jetzt in der Gesellschaft die bitteren Früchte. Es ist so. Aber unter uns Christen muss es anders sein. Wie ich vorhin gesagt habe, wer behauptet, Christ zu sein, muss bereit sein, sich dem Willen und der Weisheit des Christus zu unterordnen. Und das alles als Vorbereitung für 1. Timotheus Kapitel 2. Denn hier haben wir ein paar Verse, die quer im Magen liegen bei vielen heutzutage. 1. Timotheus Kapitel 2. Ich lese nochmal vor ab Vers 9. Die Verse 9 bis 10 haben wir letzten Sonntag durchgenommen. Aber wir lesen jetzt noch einmal als Ganzes die Verse eigentlich 8 bis 15. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso, dass auch die Frauen sich in würdiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Ich erlaube aber eine Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Das ist der Abschnitt, den wir heute durchnehmen wollen, ab Vers 11. Wie gesagt, letzten Sonntag haben wir gesehen, wie eine gottesfürchtige Frau, sich verzieren soll, sich schmücken soll, anziehen soll. Und jetzt wollen wir sehen, wie eine gottesfürchtige Frau sich benehmen soll in der Versammlung und auch zu Hause. Der erste Punkt heute ist ein Gebot. Frauen sollen in der Stille lernen in aller Unterordnung. Das ist ein Befehl, nicht nur von Paulus, sondern von Gott. Wir dürfen an dieser Stelle nicht denken, dass Paulus von sich aus redet, sondern er redet als Apostel Jesu Christi, der berufen worden ist von Gott, uns zu sagen, wie es in dem Haus Gottes sein sollte. Kapitel 3, Vers 14 und 15 wieder. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und ich muss euch sagen, wie viele von euch würde so viel Mut haben, vor der Gemeinde zu stehen und zu sagen, dies sagt der Herr bezüglich euch. Ich hätte Angst, von mir aus etwas zu erfinden im Namen Gottes. Und Paulus tut das nicht. Das ist keine erfundene Wahrheit hier. Er sagte, ich rede an der Stelle Jesu Christi, als Apostel Jesu Christi. Und hier ist, was Gott will für seine Gemeinde. Die Gemeinde gehört ihm. Und er sagt hier in Vers 11, eine Frau lerne in der Stille in aller Unterordnung. Das ist ein Befehl. Für uns ist es selbstverständlich, dass eine Frau das Wort hören sollte. Aber zur Zeit des Schreibens war das nicht selbstverständlich. Ich möchte an dieser Stelle aus einem Kommentar über 1. Timotheus von John MacArthur ein paar Zeilen vorlesen, damit wir sehen können, wie es zur Zeit des Schreibens war. Ich lese vor. Es mag uns vollkommen klar sein, dass auch den Frauen Gottes Wort gelehrt wird, da sie in Christus geistlich gleichgestellt sind und die Gebote des Neuen Testaments allen gelten. Für Leute mit jüdischem Hintergrund war das jedoch überhaupt nicht selbstverständlich. Das Judentum des ersten Jahrhunderts brachte den Frauen kaum Wertschätzung entgegen, obwohl ihnen nicht die Teilnahme am Geschehenen in der Synagoge verweigert wurde, wurden sie auch nicht zum Lernen ermuntert. Genau genommen weigerten die meisten Rabbiner sich, Frauen zu unterrichten, und manche verglichen es sogar mit Perlen vor die Säue werfen. Zur Zeit des Schreibens, das war die Einstellung von vielen. Ich lese jetzt weiter. Die Stellung einer griechischen Frau war da nicht viel höher. William Barclay schreibt, hier zitiert John MacArthur, William Barclay, die achtbare griechische Dame lebte ein sehr zurückgezogenes Leben. Sie blieb in ihren eigenen Räumlichkeiten, in die nur ihr Ehemann Zutritt hatte. Sie erschien noch nicht einmal zu den Mahlzeiten. Niemals erschien sie ohne Begleitung auf der Straße. Sie ging nie zu öffentlichen Versammlungen. Okay. Eine solche Einstellung macht in Ephesus zu dem Aufbegehren der Frauen gegen ihre Ausgrenzung beigetragen haben. Leider gingen einige zu weit und reagierten zu heftig gegen ihre Unterdrückung, indem sie versuchten, eine dominante Stellung einzunehmen. Bevor Paulus jedoch gegen diese Überreaktion angeht, betont er ihr Recht auf Belehrung. Und so, wir haben hier als allererstes ein Befehl, Frauen sollen lernen. Aber wenn wir das, was meint er hier, wenn er sagt, sie sollen in aller Stille, in der Stille lernen, in aller Unterordnung, was meint er damit? Ich glaube, wenn wir das Verbot in dem nächsten Vers, in Vers 12 lesen, bekommen wir unsere Antwort auf diese Frage, nämlich, was meint er in der Stille lernen? Wir lesen in Vers 12, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen. Hier sehen wir, dass es bedeutet, dass sie nicht lehren sollen. Eine Frau soll in aller Stille lernen. Das heißt, sie soll die Stelle eines Lehrers in der Gemeinde nicht anstreben. Das ist falsch, sagt Paulus. Sie muss in der Stille lernen und sie darf nicht unterrichten oder lehren. Das heißt, sie müssen zuhören bei dem Unterricht, aber keine lehrende Funktion übernehmen. Dies ist nicht die einzige Bibelstelle, wo dies gelehrt wird. Ich möchte euch bitten, den 1. Korintherbrief aufzuschlagen. Wir wollen Kapitel 14 betrachten. Erster Korinther, Kapitel 14, die Verse 26 bis 37. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und eine lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde. Hier sind die Regeln für die Ordnung in der Gemeinde. Wer redet? Hier geht es um, wer darf reden? Und wann darf er reden? Okay, das ist der Zusammenhang hier. Wir lesen jetzt weiter. Er soll schweigen in der Gemeinde, wenn es kein Ausleger gibt. Einer, der die Sprachen redet, das heißt die Sprache, in der er spricht, auslegen kann. Er rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und hier kommt es in Vers 34. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Okay. Zweimal davor hat Paulus gesagt, wenn einer schweigen sollte. Das heißt, wenn einer in einer Sprache reden will, aber es keine Ausleger gibt, dann soll er schweigen. Gibt noch ein Beispiel, wenn einer redet und ein Prophet dabei ist und er kriegt eine Offenbarung, dann die anderen sollen schweigen und ihn zu Wort kommen lassen. Und dann gibt's noch einen Fall. Alle Frauen sollen immer schweigen in der Versammlung. Das ist ein Gebot des Herrn, sagt Paulus. Und damit will ich sagen, dass das, was wir heutzutage in der charismatischen Bewegung sehen, ist genau das Gegenteil. Die erste Person seit Anfang des ersten Jahrhunderts in Sprachen zu reden, war eine Frau, so am Anfang der 20. Jahrhundert. Und dann ging es weiter. Die charismatische Bewegung ist eine Frauenbewegung. Es ist so. Es wird getrieben und geführt hauptsächlich von Frauen. Die meisten, die in Sprachen reden, sind Frauen heutzutage. Wenn du das Sprachenreden nennst, ich glaube nicht, dass es Zungenreden mir gibt. Aber wenn es sie gäbe, tun sie es dennoch falsch. Und es ist klar, für jeden, der die Schrift kennt, was traurig ist, sie begründen das Sprachenreden aufgrund von 1. Korinther 14, aber ignorieren die Regeln dafür. Und so Paulus sagte eindeutig in diesem Zusammenhang zur Zeit der Gemeinde in Korinth, als diese Geistesgaben tatsächlich vorhanden waren, er sagte, ich verbitte in jedem Fall in allen Gemeinden, dass Frauen reden. Er sagte, es wäre schändlich. Und er sagte das aus Gottes Perspektive, nicht aus seiner. Das ist wichtig für uns, uns neu einstellen zu lassen. Denn Gottes Weisheit ist nicht die Weisheit dieser Welt. Gott denkt ganz anders als wir. Es steht auch so geschrieben in Jesaja, jetzt kriege ich das auf Deutsch nicht zitiert, leider, wo es sagte, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Er sagte, so weit wie der Himmel ist über der Erde, so weit ist der Unterschied zwischen uns. Und der Mensch muss sich Gott unterordnen. So, es gibt nicht nur ein Gebot hier, sondern auch ein Verbot. Frauen sollen nicht lehren, auch nicht über den Mann herrschen. In diesem Zusammenhang, wie gesagt, von den Zeichen und Wundern, Zeichengaben, sieht man, dass auch zu der Zeit dürften Frauen nicht in Zungen reden und auch nicht auslegen und auch nicht prophezeien. Und so ist es klar, dass in der Versammlung Frauen schweigen sollen. Denn Paulus sagte hier, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Hier geht Paulus weiter als nur innerhalb der Versammlung in 1. Timotheus, wenn wir zurückgehen. Es handelt sich nicht nur um das Unterordnen innerhalb der Versammlung, sondern auch außerhalb. Weil Paulus sagt hier, gibt ein zweites Verbot. Das erste Verbot war, sie darf nicht lehren. Und die zweite Verbot war, sie darf nicht über den Mann herrschen. Viele wollen sagen hier, dass das Wort Ude hier, was hier übersetzt wird, auch nicht. Die würden das eher und dadurch, das heißt, die Frau soll nicht lehren und dadurch über den Mann herrschen. Aber es steht auch nicht hier. Das heißt, es ist ein zweites Verbot. Sie darf nicht lehren, auch nicht über den Mann herrschen. So es sind zwei Dinge, was die Frau nicht tun darf hier. Sie darf nicht lehren und sie darf nicht über den Mann herrschen, sondern durch ihren, sondern es steht hier, sie soll schweigen und in aller Stille in der Stille, in aller Unterordnung lehren. Denn Paulus gibt uns auch den Grund, warum sie das tun sollen. Aber bevor wir zu dem dritten Punkt, nämlich der Grund des Verbots, kommen, möchte ich noch einen Punkt sagen, wo auch innerhalb der Versammlung Frauen ihr versuchen manchmal, oder es wird auch ihnen erlaubt, über einen Mann zu herrschen. Und das ist bei der Gemeindeversammlung. Ich bin in einer baptistischen Gemeinde groß gewachsen. Und da, was meinst du, was los war, wenn die Gemeinde etwas besprechen sollte? Sogar Gemeindezucht würde öffentlich unter den Gemeindenmitgliedern besprochen, auch Frauen dabei. Und Frauen dürften aufstehen und ihre Meinung dazu sagen, was mit diesem Menschen getan werden sollte und so weiter. Und das ist eine klare Übertretung von diesem Befehl hier. Wenn es um solche Sachen angeht, die Frauen dürfen nicht mitreden. Die Männer sollen entscheiden, was mit der Gemeindezucht in der Gemeinde getan wird. Das ist eine klare Sache. Sonst herrscht die Frau über den Mann. Sie darf ein Wort über ihn aussprechen. Und das darf nicht der Fall sein. Das heißt, in diese Gemeindeversammlungen übertreten viele Ortsgemeinden dieses Verbot. Es ist eine klare Sache. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, der Grund des Verbots. Viele sagen heutzutage, dass, ja, Tim, Paulus, aber damals, er meinte das nicht so. Das war kulturell bedingt. Das heißt, es lag an diese kulturell damals. Es gab viele Frauen, die nicht ausgebildet waren. Und daher konnten sie nicht richtig mitreden. Und deshalb hat Paulus das verboten. Das hört man überall heutzutage. Aber was sagte Paulus als Grund? Was gibt er hier in dieser Bibelstelle als Grund dieses Befehls? Ab Vers 12 lesen wir weiter. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn, und hier kommt der Grund, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass der Grund des Verbots ist, weil es Gottes Plan ist, dass die Frauen Männer nicht unterrichten und über sie nicht herrschen sollen. Gott hätte alle beide zu selben Augenblick schaffen können, getrennt voneinander. Aber Gott hat zuerst Adam geschaffen und danach hat er Eva geschaffen. Warum? Paulus sagte uns, es gab einen Grund, damit dadurch ist jedem klar wird, dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Paulus sagte, das ist Gottes Plan von Anfang an gewesen. Und dieser Plan hat sich in über 6000 Jahren, das ist zur Zeit des Schreibens von Timotheus, 1. Timotheus, in über 6000 Jahren hat Gottes Plan sich nicht geändert. Gottes Plan ist bei der Schöpfung geblieben. Gott will, dass die Frau eine Hilfin ihres Mannes ist, nicht dass sie über ihn herrscht. Und das gilt auch in der Versammlung. Es ist wichtig für uns, das zu verstehen, dass das Gottes Plan ist und es auch in der Schöpfung klar zu sehen ist. In 1. Korinther sagt Paulus, das Gesetz lehrt das, Kapitel 11. Das Gesetz lehrt es. Aber dann sagte Paulus hier, es stützt sich aufgrund der Reihenfolge der Schöpfung von Mann und Frau, dass Gott es wollte, dass Frauen sich den Männern unterordnen. Der vierte Punkt, Evas schlechtes Vorbild. Na, viele sehen hierin einen zweiten Grund, warum eine Frau schweigen sollte in der Versammlung, nämlich weil sie anfälliger ist. Das heißt, sie ist, ich lese einfach vor, wo es steht hier, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und dann steht's, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Und die würden das als zweiter Grund sehen, warum Frauen nicht die Führung nehmen sollen und warum sie in der Gemeinde nicht lehren sollen. Ich sehe einen kleinen Übergang hier. Ich glaube nicht, dass Paulus hier einen zweiten Grund geben will außerhalb des Planes Gottes, indem er darauf hinweist, dass Frauen dazu nicht geeignet sind oder dass sie auf irgendeine irgendwelche Art und Weise anfälliger sind, was Sünde angeht. Ich glaube, dass er hier, dass wir hier eine Erinnerung an die Unterordnung und nicht einen Grund der Unterordnung sehen. Eva hat eigenmächtig gehandelt und ist dadurch verführt worden. Paulus will nicht sagen, dass Adam nicht gesündigt hat, sondern dass er nicht verführt wurde. Adam sündigte, indem er auf seine Frau hörte, denn wenn wir 1. Mose lesen, Kapitel 3, es steht da, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast. Das heißt, Adam hat sich bewusst dafür entschieden, gegen Gott zu handeln. Eva ist verführt worden. Und so seine Sünde ist noch höher sozusagen in dieser Hinsicht. Der ist nicht verführt worden oder verblendet worden vom Teufel. Der hat gesehen, seine Frau hat's getan und er hat's dann auch getan. Und anstatt seine Frau zu führen, ist er ihr gefolgt. Und so ist es klar, dass hier eine Erinnerung an diese Tatsache gegeben wird. Warum? Weil Paulus will den Frauen helfen, Gottes Plan für sie anzunehmen. Und so er zeigt zurück drauf, wie sagt man das auf Deutsch? Der deutet zurück auf das Ergebnis, nicht nur das Ergebnis, das Ereignis und dann das Ergebnis des Sündenfalls. Das heißt, er deutet auf Evas schlechtes Vorbild, indem er darauf sagt, denk dran, was damals passiert ist. Und dann lesen wir weiter in Vers 15, nachdem wir lesen, fiel in Übertretung, es steht, sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittsamkeit. Ich denke, Paulus will den Frauen helfen, indem er zur Grund ihres Problems mit diesem Verbot kommt. Nämlich das, was in ihnen geschehen ist durch den Sündenfall. Und wir werden gleich zurückgehen, um das noch weiter zu forschen. Aber zuerst möchte ich sagen, was Vers 15 unmöglich bedeuten kann. Es kann unmöglich bedeuten, wie die Mormonen es auch sagen, dass Frauen durch das Kindergebären von der Hölle gerettet werden. Das heißt, von der endgültigen Strafe der Sünde gerettet werden. Das ist nicht, was Paulus hier meint. Das können wir aufgrund von hunderte anderer Bibelstellen festlegen. Und es ist ein Prinzip der Auslegung, dass man niemals eine schwierige Bibelstelle oder komplizierte Bibelstelle alleine auslegt, sondern im Licht der gesamten Schrift. Und hier ist es klar, dass Paulus nicht meint, dass eine Frau außer allein durch Glauben gerechtfertigt werden kann vor Gott. Und das ist auch klar, wenn man weiterliest hier, wo es steht, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe. Und so ist es klar, dass sie schon gläubig ist. Und das ist ein Hinweis daraus, dass Paulus ihnen in dem Glauben, den sie schon besitzen, helfen will, nämlich dieses Gebot und auch dieses Verbot anzunehmen, anzueignen, denn es liegt ihnen quer im Magen. Und es gibt einen Grund, warum es quer im Bauch liegt, weil nach dem Sündenfall die Frauen über den eigenen Männern herrschen wollen. Und das ist der Fall bei jeder Frau. Bei jeder einzelnen Frau, die sündige Natur, manifest, lässt sich sichtbar, oder wird sichtbar, durch dieses Verlangen. Schlage bitte 1. Mose auf und ich werde das untermauern. In Kapitel 3, das Einzige, was positiv ist, ist die Verheißung, dass durch die Frau ein Retter in die Welt kommt. Das andere sind Konsequenzen des Ungehorsams. 1. Mose Kapitel 3, wir lesen Vers 16. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Na, viele sagen, sie wird ein Verlangen haben, ihn in allem zu gefallen. Nein, das kannst du unmöglich in diesem Zusammenhang verstehen, dass etwas Positives aus dem Sündenfall kommt. Viele Frauen, Feministen heutzutage, Christen, die meinen, dass vor dem Sündenfall waren sie gleich. Aber nach dem Sündenfall ist der Mann das Haupt geworden. Und jetzt in Christus ist das wieder zurückgemacht, so wie es vor dem Sündenfall war. Und das ist ihre Auslegung. Aber das ist eine Vergewaltigung der Schrift. Das kann man unmöglich in diesem Fall tun. Weil Paulus erstmal, er stützt sich aufgrund von 1. Mose 2, nicht 1. Mose 3 oder 4 oder 5. Wenn er sagte, dass Adam zuerst geschaffen wurde, danach Eva, dann gibt er als Grund für seinen Befehl, das, was vor dem Sündenfall geschehen ist, nicht was danach geschehen ist. Zweitens, wir sehen hier in der Urschrift und auch in der Elberfeld-Übersetzung, ist es sehr gut übersetzt, kann man ein Parallel sehen zwischen dem Verlangen des Fraus und diesem Verlangen der Sünde über Kain zu herrschen. Lass uns Kapitel 4 jetzt lesen, Vers 7. Gott spricht zu ihm und sagt, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Es ist Wort für Wort dasselbe, was man in Kapitel 3, Vers 16 liest. Und daher können wir ganz klar erkennen, dass das Ergebnis des Sündenfalls ist, dass die Frau in Umgangssprache die Hose tragen will. Es ist wirklich genau das, was hier uns gesagt wird. Und Paulus weist darauf hin. Deswegen, wenn wir zurück zu 1. Timotheus gehen, sehen wir drei Bemerkungen von Paulus hier, die deuten auf 1. Mose. Er sagt, denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach Eva. Das ist eine Bemerkung. Dann spricht er von der Tatsache, dass Eva gesündigt hatte. Und dann spricht er von dem Kindergebären. Und er benutzt diese, wie sagt man, definite article, definitiv Artikel, das benutzt er hier. Das heißt, es ist nicht durch ein Kindergebärt oder sowas, aber durch das Kindergebären. Bestimmtes Artikel, danke. Das wusste ich, aber ich habe es vergessen. Aber der Punkt hier ist, dass Paulus sagte, sie werden durch das Kindergebären gerettet oder bewahrt. Und so er spricht wieder zurück, er deutet wieder auf das, was in 1. Mose geschrieben wurde. In Kapitel 3, was haben wir gelesen? Die Mühe bei der Kindergeburt wird stark vermehrt von Gott als Konsequenz, als Ereignis oder Ergebnis des Sündenfalls. Und so ist es, oder das ist eine Auswirkung des Sündenfalls, dass jetzt Frauen nur in Schmerzen Kinder gebären werden. Und so sie werden durch das Kindergebären, ich glaube, wir sollen das so verstehen, eine Erinnerung an die Sünde bekommen und werden dadurch geholfen, das zu tun, was Paulus jetzt befohlen hat. Ich werde euch zwei Möglichkeiten jetzt vorlesen, die ich geschrieben habe, um Kapitel 2, Vers 15 zu verstehen. Erstens, und hier ist, wie ich die Bibelstelle verstehe. Die Frau wird von ihrem Verlangen, über den Mann zu herrschen, gerettet durch die Erinnerung des Schmerzens bei der Geburt. Die Schlachtübersetzung führt einen zu dieser Auslegung. Ich lese von der Schlachtübersetzung vor. Kurz davor liest man, sie fiel in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden, nämlich vor Übertretung, durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Das heißt, wenn die Frauen durch das Schmerzen bei der Kindergeburt daran erinnert werden, an das schlechte Vorbild von Eva und an das Ergebnis des Sündenfalls, dann wird es ihnen geholfen, dieses Verlangen zu überwinden. Aber man kann dieses Verlangen nicht allein überwinden. Man kann es nur im Glauben und Liebe, in Heiligkeit und auch in der Selbstbeherrschung überwinden. Und der Glaube ist klar der Anfang. Wenn man nicht glaubt, dann braucht man die Bibel gar nicht lesen. Und so Paulus sagte hier, zusammen mit dem Glauben und Liebe und Heiligkeit und Sittsamkeit kann eine Frau durch durch das Kindergebären, durch die Erinnerung an die Sünde und wohin das führt, wenn eine Frau die Führung übernimmt. Sie wird geholfen oder ihr wird geholfen, das Gebot Gottes anzunehmen und sich diesem Befehl zu unterordnen. So verstehe ich das. Eine zweite Möglichkeit wäre die Strafe der Sünde rettet uns, indem sie uns zurück zu Gott züchtigt. Das heißt, dass die Vermehrung der Schmerzen bei der Kindergeburt soll Frauen insbesondere es klar machen, dass Gott die Sünde hasst und bestraft. Hierdurch sollen wir Furcht vor Gott gewinnen und durch die Furcht die Rettung. So könnte man das auch verstehen, wenn man von dem endgültigen Strafe der Sünde diese Vers 15 versteht. Dass man es, ach, jetzt muss ich den Satz komplett neu formulieren. Wenn man Vers 15 so versteht, dass das Wort Rettung spricht von dem endgültigen Ergebnis der Sünde, dann muss man es so verstehen, dass das Kindergebären uns dient, indem es uns zeigt, wie ernst Gott die Sünde nimmt und dass die Furcht Gottes in uns bewirkt, so dass wir uns bekehren und zu Gott gehen. Aber ich denke, in diesem Zusammenhang, wir müssen, dass die Rettung durch das Kindergebären im Einklang mit den zweiten Teil des Verses verstehen, nämlich in Glauben, in Liebe, in Heiligkeit, mit Sittsamkeit. So, das heißt, die Frau hat diese andere Eigenschaften schon und nur wer diese Eigenschaften schon hat, kann geholfen werden durch das Kindergebären in dieser Hinsicht, das zu tun, was hier befohlen wird. Uiuiui, ich merke, dass mein Deutsch nicht ausreichend ist, um solche schwierige Bibelstellen zu erklären, aber ich hoffe, dass ihr versteht, was ich hiermit sagen möchte. Punkt 5, die Wirkung der Strafe bei den Frauen. Und hier, ich denke, die Strafe, die Gott auf den Frauen auferlegt hatte, bei den Männern war es anders. Sie mussten im Schweiß des Angesichts das Brot verdienen. Bei den Frauen ist es, dass bei der Geburt wird es schwer für sie sein, schwerer als geplant wurde. Und die Wirkung dieser Strafe soll positiv sein bei den Frauen. Nämlich, die Strafe alleine kann die Frauen nicht bewahren oder retten, sondern nur, wenn sie in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sittlichkeit bleiben. Das heißt, dass die Strafe der Sünde Eves ist eine bleibende Erinnerung an die Übertretung und Gottes Gerechtigkeit. Wenn die Frau diese Erinnerung annimmt, dann wird sie die Versuchung ihres Fleisches in Glauben, Liebe und Heiligkeit mit Sittlichkeit überwinden. Der Glaube allein rettet von der endgültigen Strafe in dem Feuersee. Aber die Erinnerung der Übertretung Eves, die durch das Kindergebären kommt, dient den Frauen zur Bewahrung vor dem Verlangen, über den Mann zu herrschen. Und ich sage euch, wenn man erst Epheser 5 aufschlägt, und diesem Abschnitt haben wir schon einmal durchgenommen als Gemeinde, wir müssen daran denken, dass Paulus den Epheserbrief schon an diese Gemeinde geschrieben hatte. Timotheus ist in Ephesus, als er diesen Brief von Paulus empfing. Und Paulus hat ausführlich über die Rolle eines Mannes und die Rolle einer Frau in Epheser Kapitel 5 gesprochen. Und da hat er eindeutig gesagt, dass die Frauen Jesus nachahmen sollen, wie er sich dem Vater unterordnet. Aber das Hauptvorbild für die Frauen ist die Gemeinde, wie die Gemeinde sich dem Haupt, Jesus Christus, in allem unterordnet. Sollen die Frauen ihre eigenen Männer in allem unterordnen. Und diese Unterordnung ist von Gott befohlen worden. Aber diese Unterordnung bedeutet nicht, dass sie weniger im Wert sind als Männer. Und jetzt möchte ich zum sechsten Punkt kommen, nämlich der Wert der Frau wird nicht durch das Unterordnen vermindert. Und wenn wir Epheser 5 lesen, könnten wir niemals den Eindruck gewinnen, dass Frauen minderwertig sind. Wegen der Zeit werden wir diese Bibelstelle nicht aufschlagen. Aber damit ihr versteht, Paulus wiederholt nicht alles, was er diese Gemeinde schon geschrieben hat in diesen Versen. Der gibt nur klare Stichpunkte sozusagen und der begründet sie nicht ausführlich, weil er schon einen Brief an die Gemeinde zu Ephesus geschrieben hatte. Und so hier, ich möchte einfach ein paar andere Bibelstelle in Erinnerung rufen, damit wir verstehen können, dass Frauen in keiner Hinsicht den Männern nachstehen im Wert. Punkt A, die Stellung der Frauen vor Gott und in der Gemeinde. Laut 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 sind Frauen ebenso wie Männer nach dem Bilde Gottes geschaffen worden. Das heißt, im Wesen sind Frauen auf gar keinen Fall den Männern, wie sagt man, minderwertig oder
unterlegen.
Unterlegen, genau, das ist das Wort. Danke dir, Peter. Unterlegen. Zweitens, sie sind eins in Christus. In Galater Kapitel 3, Vers 28, die Christen, Feministen benutzen diesen Vers häufig, um zu sagen, dass jetzt in Christus sind keine Unterschiede mehr. Aber in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 lesen wir weiter, dass es Ältesten geben sollte in der Gemeinde und dass der Gemeinde sich den Ältesten unterordnen sollen. So ist es eindeutig klar, dass es immer noch Unterschiede gibt in der Gemeinde. Aber in Christus, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden oder Heiden oder Grieche oder Sklaven. Jetzt komme ich wieder ins Schleudern, wenn ich versuche, diesen Vers auf Deutsch zu übersetzen, aber ihr kennt den Vers, ja, wo es steht, dass verschiedene, es gibt eine Gegenüberstellung, Männer und Frauen, Sklaven und Freien, Barbarien und Scythien, und Juden und Heide. Und dann sagt er, dass in Christus, wir sind alle gleich vor Gott. Okay? Aber das heißt nicht damit, dass es keinen Rollen mehr gibt und keine Unterordnung mehr gibt in der Gemeinde und auch zu Hause, das sei ferne. Das würde widersprechen, was Paulus überall schreibt. So Paulus gegen Paulus aufzuhetzen, das ist falsch. Das ist ein Missbrauch der Schrift. Aber was wir hier klar sehen können, ist, dass die Frauen im Wesen den Männern gegenüber in keiner Hinsicht minderwertig sind oder unterlegen sind. Auf gar keinen Fall. In 1. Petrus Kapitel 3, wo Petrus genau dasselbe lehrt, was Paulus hier gelehrt hat, nachdem er die gleiche Anweisung in den Frauen gegeben hatte und fast Wort für Wort wie Paulus hier in 1. Timotheus, in Vers 7 spricht er den Männern an. Und dann sagt er erinnert sie, dass alle Frauen, christliche Frauen, seine Kinder sind, seine Töchter sind. Und als Schwiegersöhne müssen wir ganz vorsichtig sein, wie wir mit seinen Töchtern umgehen, als Männer, sodass sogar unsere Gebete nicht dadurch gehindert werden. Und so hier steht es, dass sie sind Miterben der Gnade des Lebens. Miterben der Gnade des Lebens, damit wir das als Männer nicht vergessen. Und dann Paulus sagt in Römer 16, Philipper 4 und überall in seinen Schriften lobt er die Frauen, die als Mitarbeiterin ihm geholfen haben in der Förderung des Evangeliums. Das heißt, Frauen sollen eine Teilnahme haben an der Förderung des Evangeliums. Es wird aber nicht in dieser Hinsicht sein, dass sie Männer, ausgewachsene Männer, lehren oder unterrichten. Aber die haben wirklich, die spielen eine große Rolle in der Förderung des Evangeliums. Punkt 5 hier. Die Dreieinigkeit lehrt, dass die Frauen in keiner Hinsicht den Männern unterlegen sind. Jesus ist dem Vater in allem gleich. Aber er hat sich immer dem Vater in allem unterordnet. Bis zum Tode. Er sagte, ich bin nicht in die Welt gekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen meines Vaters. Der Punkt ist, überall in der Schrift sieht man, dass Jesus auch gelobt und gepriesen und angebetet werden sollte. Aber er unterordnet sich dem Vater in allem. In 1. Korinther Kapitel 11 sehen wir diese Rangordnung. Und zu behaupten, dass wenn Frauen sich unterordnen sollen, dass das darauf hinweisen würden, dass sie auf irgendwelche Art und Weise den Männern unterlegen sind im Wesen oder in Essenz, das sei ferne. Das ist falsch. Das kann man nicht tun. Dann musste man behaupten, dass Jesus weniger als Gott sei. 1. Korinther 11. Ab Vers 2. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meine gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Das Haupt der Frau aber der Mann. Des Christus Haupt aber Gott. Das heißt, genau wie Gott der Vater über Christus ist, so ist es auch in der Gemeinde die Männer über die Frauen. Und Jesus ist in keiner Hinsicht weniger als Gott. Aber er unterordnet sich. Und er gibt euch als Frauen ein Vorbild der Unterordnung. Ich habe so oft gehört von Frauen, ja, wenn mein Mann so sein würde wie Jesus, dann könnte ich mich ihm unterordnen. Wir als Männer sind befohlen, Jesus zu unterordnen und kriegen es nicht hin, nicht wahr? Als Gemeinde Jesu Christi, als Braut Jesu Christi, da sind Männer auch mit eingeschlossen. Und er befiehlt uns, einander zu lieben. Und er befiehlt uns, Gott zu lieben, aus ganzem Herzen, Seele, Kraft und so weiter. Und der Punkt ist, wir kriegen das nicht hin, obwohl er vollkommen ist. Obwohl er uns gegenüber nie was Falsches getan hat. Wir haben nur gute Gründe, ihm in allem zu gehorchen und kriegen es nicht hin. Und daher sage ich, Frauen, selbst wenn ihr Ehemann Jesus wäre, würdest du trotzdem Schwierigkeiten haben, dich ihm zu unterordnen. Nicht, weil Frauen falsch geschaffen worden sind, sondern bei dem Sündenfall etwas ist ihnen passiert. Nämlich jetzt von nun an werden sie ein Verlangen haben, über den eigenen Mann zu herrschen, wie die Sünde über Kain herrschen wollte. Und Paulus wollte ihnen damit helfen hier in diesem Vers. Da Paulus war auf gar keinen Fall ein Chauvinist. Der wollte den Frauen helfen, indem er ein klares Befehl gegeben hatte, sie sollen unterrichtet werden, sie sollen lernen dürfen. Zweitens aber, sie sollen nicht lehren. Aber dann sagte er, warum es so ist, weil Gott es so will. Und dann geht er das Problem heran, indem er sagte, dass Frauen durch die Erinnerung an die Strafe der Sünde, sie werden geholfen. Durch das Kindergebären und was damit verbunden ist, nämlich die Vermehrung der Schmerzen. Sie werden geholfen, Gott zu gehorchen, wenn sie in Liebe, in Heiligkeit und Sittsamkeit bleiben und ihn glauben. Das ist wichtig. Das ist der Punkt heute. Die Rolle der Frauen zu Hause und in der Gemeinde deutet auch darauf hin, dass Frauen den Männern nicht unterlegen sind. Es ist nur eine andere Rolle. Gott der Vater ist nicht gekommen, um zu sterben. Jesus aber ist es. Und wenn wir Epheser 1 lesen, dann sehen wir unterschiedliche Rollen. Gott der Vater hat auserwählt und vorher bestimmt, wer gerettet wird. Jesus hat unsere Rettung möglich gemacht, indem er an unserer Stelle starb. Und der Heilige Geist, der bewirkt den Glauben in uns, damit wir glauben können. Dann versiegelt er uns und schafft uns neu, so dass wir ein neues Herz haben, damit wir Gott überhaupt gehorchen können und so weiter. Und so alle drei Personen der Gottheit haben unterschiedliche Rollen, obwohl sie gleich im Wesen sind. Und da sehen wir in der Schrift, dass die Frauen eine unterordnete Rolle bekommen haben. Zweitens, die Rolle der Frau ist eine wichtige Rolle. Ist die Rolle Jesus weniger wichtig als die Rolle des Vaters? Konnten wir errettet werden, wenn Jesus nicht gekommen wäre und sich dem Vater in allem unterordnet hätte? Nein. Konnten wir gerettet werden, wenn der Heilige Geist den Glauben in uns nicht bewirken würde? Nein. Das heißt, die Rolle, der Gottheit ist wichtig. Und so ist es auch unter Frauen und Männern. Wenn die Frauen ihre Rolle aufgeben und die Rolle des Mannes übernehmen wollen, dann ihre Rolle wird nicht getan. Es wird liegen bleiben. Und als Schlusswort möchte ich, dass wir 1. Timotheus aufschlagen, um zu sehen, wie kostbar 2. Timotheus aufschlagen, Kapitel 1, um zu sehen, wie kostbar die Rolle einer Frau ist in der Förderung des Evangeliums. Ihre Rolle ist nicht begrenzt allein auf das Kindererziehen, aber wir sehen hier ein Beispiel dafür, wie wichtig ihre Rolle ist. Kapitel 1, Vers 5. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Hier sehen wir, dass die Großmutter von Timotheus und die Mutter von Timotheus ihn im Glauben von klein auf unterrichtet haben. Als ich mit 18 Jahren mich bekehrt habe, Ich habe alles schon gewusst, was ich wissen musste, um mich zu bekehren. Meine Mutter von Kind auf hat mir beigebracht, alles über Gott, was ich wissen musste, um ihn zu fürchten und um ihm zu gehorchen. Die ganze Frauen, wenn ich zurück zu dieser meiner Heimatgemeinde gehe, in Benton, Arkansas, die Frauen haben eine andere Farbe des Haars jetzt, das heißt, sie sind älter geworden. Ich bin mittlerweile 40, aber da sind noch welche dabei, die mich als Säugling während des Gottesdienstes gehalten haben und ruhig gehalten haben. Und diese Liebe, ich bin mit dieser Liebe aufgewachsen und ich werde es nie vergessen. Es hat mich geprägt, stark geprägt von Kind an. Und ich sage, wenn beide arbeiten, und ich weiß, das sind Fehler, wo eine Frau auch arbeiten muss. Aber wenn sie zu Hause nicht bleiben kann und mit den Kindern einen Einfluss ausüben kann, dann der Kindergarten wird das diese Einfluss übergeben. Das ist nur ein Beispiel von der Anwendung auch.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.